Ich begrüße Sie bei einer weiteren Folge unserer philosophischen Brocken. Mein Name ist Richard Heinrich. Ich spreche in unserer Serie, die sich mit akademischen Abschluss, mit der Präsentation akademischer Abschlussarbeiten beschäftigt, heute mit David Quigley. Er hat, ich glaube, 2005, stimmt das?
Genau.
2005 eine Dissertation fertiggestellt zu dem Thema Carl Einstein, Radical Anthropology. Die Arbeit ist in Englisch geschrieben, stellt aber doch vor allem einen sehr, sehr wichtigen, finde ich, und hochinteressanten Beitrag zur Geschichte der deutschen Kulturphilosophie, Kulturpolitik, da. Sie ist eigentlich an der Akademie für Bildende Künste abgegeben worden. Ich glaube, Peter Sloterdijk war der erste Betreuer der Arbeit. Und die erste Sache ist natürlich, dass man ein bisschen was sagen sollte zu der Person des Carl Einstein. Ich glaube, das ist der erste wichtige Punkt, dass es sich da um einen ganz, ganz bedeutenden und wichtigen Intellektuellen im ersten Drittel, also in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts handelt, der eigentlich jetzt erst ganz langsam wiederentdeckt wird. Ich kann mich selber erinnern, dass ich im Jahr 1982, glaube ich, wie ich hier an der Universität mal die Möglichkeit hatte, ein bisschen mehr Bücher zu bestellen, auf eine damals begonnene Gesamtausgabe seiner Werke gekommen bin. Ist die eigentlich inzwischen schon fertiggestellt? Was ist aus
der gehört? Ja, die ist jetzt fertig. Und die Gesamtausgabe war, also fing an eigentlich in der DDR, in der ehemaligen DDR, das ganze Projekt. Und das ist sicher auch, also diese ein Grund, warum er so spät entdeckt wurde, ist zum Teil, ist, dass sein Nachlass in der Akademie der Künste in Berlin lag, und zwar in Ostberlin. Und das hat natürlich einiges erschwert dann für, also nicht nur natürlich die Tatsache, dass er sich umgebracht hat 1940, wie Walter Benjamin. Das heißt, dass sein Leben unterbrochen wurde quasi. Nicht nur diese Tatsache hat das erschwert, die Rezeption, sondern auch die Teilung dann Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg.
Haben Sie selbst eigentlich an irgendwelchen Originalen oder an dem Nachlass noch gearbeitet?
Ja. Würde ich
sagen? Ihre Arbeit ist ja im Prinzip eigentlich ein Versuch, die Figur Einsteins uns ein bisschen näher zu bringen, indem Sie ihn mit wichtigen geistigen Strömungen in der ersten Jahrhunderthälfte in Kontakt bringen. Also manchmal im Sinne eines Gegensatzes, manchmal im Sinne von Parallelen. Was haben Sie denn da hauptsächlich für gibt es noch Wesentliches, was in der Gesamtausgabe nicht enthalten ist?
Nicht viel, nein. Fast alles ist, selbst die Nachlassstück, also die Fragmente sind im vierten Band gedruckt worden. Also sehr eigentlich, man kann zwar dorthin fahren zum Archiv, und da gibt es auch ein paar Sachen, die, also handschriftliche Manuskripte, die sehr interessant sind, aber eigentlich, das ist wahrscheinlich nur für Leute, die dann tatsächlich über Einstein schreiben, wichtig zu tun. Es ist fast alles gedruckt worden.
Also eine der interessantesten Sachen bei Einstein, die ich aus ihrer Arbeit entnommen habe, ist ja, dass bei ihm einer der wenigen philosophisch interessanten Autoren, bei denen wirklich das Wort Radikalität durchgängig eigentlich in allen Zusammenhängen, die man finden kann, immer nur positiv besetzt ist. Und einer der interessantesten Punkte in der Hinsicht ist natürlich dann auch der politische Aspekt. Nicht? Er gehört zu der in etwa zu derselben Generation wie Walter Benjamin. Bloch ist...
Genau, Einstein und Ernst Bloch beide und Lukács sind alle 1885 geboren.
Also der Erste Weltkrieg ist für die politische Einstellung dieser Intellektuellen das
Das Ereignis.
Das Ereignis schlechthin genau. gewesen.
Vor allem ja. diese merkwürdige Tatsache, dass sehr viele Intellektuellen begeistert waren vom Ersten Weltkrieg, auch viele Mentoren jeweils, also Max Weber für Lukács. Max Weber war für den Krieg begeistert, also ließ sich für den Krieg begeistern. Zimmel war auch, obwohl sonst nichts eigentlich in seinen Schriften dazu verleiten würde, dass jemand denken würde, er wird für den Krieg begeistert sein. Genauso Einstein war auch am Anfang begeistert für den, also er hat gedacht, der Erste Weltkrieg, das wird, er sagt, die Reinigung sein. Also das wird die politischen Unklarheiten aufklären.
Sie haben ja insbesondere darauf hingewiesen, dass er sich später dann nicht nur auf die wirtschaftlichen Aspekte und im engeren Sinn politischen Aspekte, die dann also das Schicksal der Weimarer Republik bestimmt haben, konzentriert hat, sondern insbesondere eben auf diesen Begriff und dieses Phänomen der Mobilmachung als solcher und diese Konzeption der Totalität des Krieges. Also das ist ja auch mit diesem Begriff der Reinigung ein bisschen schon angesprochen, dass der Krieg gesehen wird, nicht ein Ereignis, das innerhalb der Gesellschaft oder zwischen den Gesellschaften stattfindet, sondern die Gesellschaft sozusagen als Ganze umwälzen könnte. Und Sie haben da ein bisschen ausführlicher auch seine Einstellung zu Carl Schmitt und zu den entsprechenden politischen Theorien. Das ist ja auch ein Punkt, wo es Zusammenhänge mit Benjamin herzustellen gäbe.
Genau, ich glaube, was wichtig war diese Tatsache, dass man, also wie die Frage ist, also die viele Politiker sozusagen sich gestellt haben in dieser Zeit, wie kann man einen globalen Krieg auf lokaler Ebene ermöglichen? Also wie kann man Menschen davon überzeugen, dass sie sterben sollten für einen Krieg, einen globalen Krieg, von denen sie wahrscheinlich nichts profitieren werden. Das heißt, man muss sehr viel soziale, aber auch kulturelle Vorarbeit leisten als Führer von einem kriegführenden Staat. Muss man zuerst überhaupt diese kulturelle Einheit, keine Ahnung, Deutschland, Österreich, man muss schon diese Identitäten schon kreiert haben, um, so wie Schmitt sagt, zu entscheiden über den Ausnahmezustand. Wenn man da entscheidet als einzelner Mensch, das bringt nichts. Man muss dieses ganze System, diese ganze Kultur hinter allem haben, damit die Entscheidung überhaupt etwas bedeutet. Also damit, wenn man den Krieg anfängt, dann muss man schon diese kulturelle Mobilisierung schon diese Möglichkeit haben. Und Einstein stellt dagegen eben diese vielleicht anarchistische, kommunistisch auch natürlich sozialistische Idee entgegen. Wir brauchen kleinere Einheiten, autonome Kulturen, die sowas wie eine Mobilmachung nicht nur unmöglich machen, sondern auch Widerstand leisten gegen eine solche souveräne Mobilmachung.
Also einer der wichtigsten Punkte ist ja, dass viele von diesen, man kann das schon sehen an dem Einstellungswechsel zum Krieg als solchen, also ursprüngliche Kriegsbegeisterung, dann die Kritik mit den entsprechenden ökonomischen und politischen Aspekten. Einer der interessanteren Punkte ist ja die gemeinsame Frontstellung der Linken und der reaktionär-revolutionären, rechtsrevolutionären Kräfte gegen den Liberalismus eigentlich. Also man kann schon in diesen Diskussionen über den Ausnahmezustand, über die totale Mobilmachung, diese ganzen Gedanken, natürlich Ansätze für die Diskussion des Begriffs des Totalitarismus finden. Und Einstein gehörte ebenso wie Benjamin auch zu diesen Linksintellektuellen eigentlich, die immer versucht haben, zwischen den großen Bündelungen der Sozialdemokratie, des Bolschewismus irgendwie durchzuschlüpfen und Affinitäten mit rechtsgerichteten Intellektuellen sind für beide eigentlich nichts Überraschendes. Sie haben, glaube ich, auch darauf hingewiesen, dass Einstein mit Gottfried Bain
lange befreundet
gewesen ist.
Ja, viele Ähnlichkeiten, auch viele, also die gemeinsame Kritik an Liberalismus, an den Staat, an die Weimarer Republik. Aber natürlich, es geht ziemlich oft um die Frage des Mythos, das heißt die Mythologisierung des Daseins oder der Welt in beiden Fällen, also eine Art von ein religiöser Zugang zur Politik bei Benjamin, bei Einstein und natürlich auch bei Carl Schmitt. Bei Einstein und auch bei Benjamin ist das entweder über den Kommunismus oder den Anarchismus zu denken und nicht über den totalitären Staat. Also das ist dann ein ganz wesentlicher Unterschied. Das heißt, die Totalität, wie groß ist die Totalität, wie umfassend darf die Totalität sein? Und bei Schmitt ist das immer vorausgesetzt, das sind wir die Freunde gegen die Feinde. Also wir ein Staat gegen die Feinde. Einstein ist einerseits seine Freundschaft mit Picasso, mit Georges Braque und mit Daniel Henri Kahnweiler, wie auch immer man das sagt, also ob man deutschsprachig oder französischsprachig ist. Das heißt, eine intime Freundschaft zu den Kubisten und dann aber andererseits er hat teilgenommen am Spartakusaufstand in Berlin, eher als Denker, als Täter sozusagen. Und dann aber auch war er in Durutis Kolumne, also bei den Anarchisten im spanischen Bürgerkrieg.
Wie hat es ihn nach Frankreich verschlagen?
Also wann ist er nach Frankreich? Nach Frankreich gekommen? ist er während der Ende, also eher Ende der 20er Jahre. Er hatte nämlich, also in Deutschland hat er ein Stück geschrieben, das hieß Die schlimme Botschaft. Und das Stück wurde verboten 1922. Und er hat auch während dieser Zeit, also während der 20er Jahre, hat es mehrere Fälle gegeben von also die
er ist angeklagt worden.
Er ist angeklagt worden und
ein Blasphemiefall.
Genau. Ja. Also es hat mehrere Blasphemiefälle gegeben, auch gegen Georg Gross, gegen alle möglichen Intellektuellen und eben dieses Stück, die schlimme Botschaft, war so für ihn ein wichtiges Moment, also wo er gesagt hat, also so geht es nicht weiter in Deutschland. Also, und dann ist er zunehmend in Frankreich gewesen. Dann. Also er hat auch vorher Kontakt, wie viele deutschsprachige Intellektuellen in dieser Zeit, zu Frankreich. Aber vor allem, ich glaube, dass diese Blasphemie, also dass das möglich ist, gegen auch also das Stück ist relativ harmlos. Also
er war ein sehr vielseitiger intellektueller Publizist. Er war immer sein ganzes Leben sehr, sehr weit entfernt von jeder Art von akademischer Verankerung.
Genau, anekdotisch kann man es anfangen und sagen, er hat nicht einmal seine Abitur abgeschlossen. Also er hat die Schule abgebrochen und ist direkt dann nach Berlin gegangen und hat angefangen zu studieren als außerordentlicher Hörer. Und das hat er dann natürlich auch nicht abschließen können, also und so weiter dann. Das ist irgendwie so immer weitergegangen. Beziehungsweise aber dann doch während der 20er Jahre hat er eine Einladung bekommen, am Bauhaus zu unterrichten. Das hat er abgelehnt. Ich weiß nicht genau warum, aber auf jeden Fall, er hat das noch weniger als Benjamin geschafft, in so was wie akademische Sicherheit oder Kreise einzukommen. Ich glaube, es war ihm auch nicht, wahrscheinlich weil er doch aktiver war als Publizist, als Benjamin, konnte er davon relativ gut leben. Also er hat diese Sicherheit nicht so sehr gesucht wie Benjamin, der doch ein akademische Lebensbahn angestrebt hat.
Ja, und für den vor allem ein gewisser bürgerlicher Rahmen, wenn schon nicht die Erfüllung, so doch eine Referenz für seine Lebensführung immer geblieben ist. Nicht? Was er gemacht hat, hat er immer in Bezug auf ein geordnetes bürgerliches Leben interpretiert. Nicht? Also auch wenn er solche Sachen geschrieben hat, wie dass er, wie so viele andere, immer davon geträumt hat, dass er in der Früh so lange im Bett bleiben kann, wie er will. Und dann sagt, das ist ihm gelungen, aber der Preis war halt ziemlich hoch, der dafür zu bezahlen. Aber er hat immer in diesen Kategorien gedacht, weil das bei Einstein nicht so gewesen ist, offenbar.
Ja, das gut, aus heutiger Sicht sind diese ganzen Intellektuellen sehr bürgerlich. Man kann sich heutzutage nicht vorstellen, dass einer sagt, ich mache nie die Wäsche oder ich wasche nie ab oder ich koche nie. Und es ist noch entsetzlicher natürlich bei Thomas Mann oder bei solchen Figuren, Adorno oder Horkheimer, also wo man spürt, dass sie immer, sie müssen Dienstmädchen dabei haben, sonst geht das gar nicht, das Leben. Also sie müssen irgendwie, und da in dieser Hinsicht sind wir, glaube ich, heute, ich glaube, das ist rar, dass jemand sagt, er hat keine Waschmaschine zu Hause. Also das.
Bei Benjamin kann man ja, obwohl er in der akademischen Welt nicht wirklich Fuß gefasst hat, ganz eindeutig sagen, auch in seinem späten Werk, dass das eine sehr, sehr starke forscherische Intention ist, die er hat. Also auch in dem Fragment der Passagenschrift steckt eine unglaublich ernsthafte und engagierte, richtiggehende Forschungstätigkeit drinnen. Ist das bei Einstein, kann man das bei Einstein auch sagen? Er hat ja ein paar Dinge geschrieben, die
Forschung, ja, aber
geschichtlichen Standpunkt zum Beispiel Interesse finden können.
Forschung, ja, aber immer, also Einstein zitiert nicht gerne zum Beispiel auch. Also es ist,
er schreibt auch eine sehr eigenartige Sprache.
Ja, also das, wenn man an das Passagenwerk denkt, das besteht sehr großen Teilen aus Zitaten. Und das ist bei Einstein nicht, also sowas, das so ganz in vergangenen Schriften, also dass er so seine Inspiration schöpft aus diesen Schriften, das ist nicht so sehr der Fall bei Einstein. Das ist viel intensivere Auseinandersetzung mit der Kunst, mit den Figuren, die die Kunst damals gestaltet haben. Also eben Picasso, Georges Braque und also das waren seine Freunde immer. Und dann
in einem Buch mit dem Titel,
genau,
Braque hat er ja eine ganze Menge von seinen.
Genau, das ist ein wichtiges Buch, das leider auf Deutsch nur in den gesammelten Schriften erscheint. Das heißt, wenn man bereit ist, 80 Euro auszugeben, dann kann man das lesen, aber oder halt ausleihen von der Bibliothek. Auf Französisch allerdings ist das jetzt erschienen 2002 als ein Band. Und das ist eben das, man kann darin auch sehen, im französischsprachigen Raum wird Einstein als Kunsthistoriker ernst genommen. Im deutschsprachigen Raum ist er hauptsächlich ein Fall für die Germanistik. Also die Germanisten erforschen Einstein als Schriftsteller und als Phänomen der deutschen Literatur, während in Frankreich wird er hauptsächlich als Kunsthistoriker aufgenommen und studiert.
Also die Kunstrichtung, an der ja auch Walter Benjamin am intensivsten versucht hat und gelernt hat, kunstphilosophische, kulturphilosophische und politische Gedanken in einen Zusammenhang zu bringen, ist ja der Surrealismus gewesen. Also dieser Aufsatz aus den späten 20er Jahren von Benjamin über den Surrealismus, der Untertitel wird die letzte Momentaufnahme der europäischen Intelligenz, glaube ich. Ja. Das ist ja ein Text, der nicht gerade eine wahnsinnige Menge von Informationen oder differenzierte Informationen über die surrealistische Bewegung als solche oder ihre Zusammenhänge mit anderen künstlerischen Bewegungen enthält, aber stattdessen einige von diesen benjaminischen Begriffen mit besonderer Leuchtkraft geprägt hat. Also da kommt eben insbesondere dieser Ausdruck von der profanen Erleuchtung vor und diese ganz, ganz charakteristischen Bemühungen, das Verhältnis von politischem Anspruch, ästhetischer Erfahrung und was bei Benjamin eigentlich eben zusammengefasst ist unter dem Begriff der Rauscherfahrung, nicht, herzustellen. Da würde ich glauben, wären schon die stärksten Berührungspunkte, wo man auch ein bisschen auf diesen Zusammenhang von Interesse an der Kunst, an der Kunstgeschichte und politischem Interesse bei Einstein noch ein bisschen etwas sagen könnte.
Genau, also da fällt mir spontan ein, ein Satz, den man oft zitiert von Breton, also ich weiß nicht genau, wie man das auf Deutsch sagt, aber transformer le monde, a dit Marx, changer la vie, a dit Rimbaud, ces deux mots d'ordre nous en font qu'un. Also transform the world, sagt Marx, und Rimbaud sagt, das Leben ändern, verändern. Changer. Also diese zwei Seiten, also Rimbaud, natürlich auch Freud, in Bezug auf das Bewusstsein, auf das Leben, also für Breton, und dann aber gleichzeitig zu denken mit Marx. Also dass man eine Veränderung des Bewusstseins gleichzeitig denkt mit der Veränderung der Gesellschaft. Und das ist für Einstein und für Benjamin natürlich ein Punkt, wo sie in Frankreich entdecken, aha, das gibt's, eine andere Art Marxismus, eine andere Art Revolution, eine Transformation der Gesellschaft zu denken. Eine Art, die nicht nur aus den ökonomischen Überlegungen, zum Beispiel der Bolschewisten oder der Sozialdemokraten, stammt, sondern eine Überlegung, die aus der Transformation des Bewusstseins. Also da ist, glaube ich, wichtig, diese Idee, dass man die Wirklichkeit nicht nur verändern kann, sondern überschreiten kann. Also man kann eine Wirklichkeit, eine neue Wirklichkeit erzeugen als Subjekt und aber auch als Kollektiv, also als Bewegung. Das war ein bisschen die Idee des Surrealismus. Und dann natürlich kommen Sätze von Einstein zum Beispiel. Die Bedeutung der Kunst erweist sich in der Auflösung der konventionellen Wirklichkeit. Also die Auflösung der konventionellen Wirklichkeit, das heißt, die Kunst dient als Mittel zur Revolution quasi. Also Revolution der Gesellschaft.
Eine der interessanten Feststellungen von Benjamin oder Behauptungen Benjamins in diesem Surrealismus-Aufsatz ist ja, dass der Surrealismus als Bewegung zuerst als eine homogene und kompakte künstlerische Bewegung erscheint und eigentlich erst in seiner Entwicklung, die auch eine Geschichte der Spaltungen gewesen ist und natürlich dann auch eine Geschichte der Auflösung, des Verfalls, des Niedergangs, eigentlich in dieser Geschichte erst seine wirkliche politische Dynamik entwickelt hat, ein bisschen parallel zu seiner Vorstellung von der Bedeutung des deutschen Trauerspiels, nicht? Das gerade als eine Spätform oder eine Verfallsform oder eine mindere Form eine geschichtsphilosophische Dynamik zu erkennen erlaubt. Also das finde ich eine ganz, ganz interessante Geschichte, obwohl einem dann natürlich wieder gerade bei diesem Aufsatz die expliziten Verbindungen zu solchen Richtungen wie dem Dadaismus oder sowas fehlen. Ist da bei Einstein mehr zu erkennen?
Naja gut, zuerst muss man sagen, Einstein war eigentlich unmittelbar an diesen Auseinandersetzungen mit dem Surrealismus. Dadurch, dass er mit Georges Bataille eine Zeitschrift, er war Mitherausgeber von einer Zeitschrift, die heißt Document, und diese Zeitschrift war eigentlich der Ausdruck von Batailles Streit mit Breton. Come on, 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 come on